Hallo meine Lieben, heute gibt es schon die 13. Folge unserer vergessenen Märchen. Zwei davon sind himmlisch, bei einem hat man wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, was einen erwartet bei dem Namen. Aber das ist ja gerade das Schöne an den Märchen, dass man sich einfach zurücklehnen kann und ein bisschen überraschen lassen. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann klickt schnell noch auf das Gratis-Abo und dann würde ich sagen, lehnt euch zurück, macht's euch bequem und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Potthennerken. Wisst ihr, wer Potthennerken ist? Tja, wer zufällig aus Hellpupp stammt, das 3 Bindfadenlängen hinterm Wodansberge liegt, der kennt ihn. Denn dort wurde Potthennerken geboren. Was sage ich? Geboren? Nein, Potthennerken ist gar nicht geboren. Sondern der alte Töpfermeister Bullerdick fand ihn eines schönen Tages in der Lehmgrube. Da lag er mitten in einem Wasserkolke und strampelte seelenvergnügt mit den Beinen. Hätte er zu dem Strampeln noch gequakt, so würde Bullerdick ihn gewiss für einen dicken Frosch gehalten haben. Aber Potthennerken quakte nicht. Nein, er lachte. Lachte so glockenhell, dass der ganze Wodansberg davon widerhallte. Bullerdick traute seinen Ohren nicht, als er das Lachen hörte. Das war ihm etwas Ungewohntes. Und doch klang es ihm wie eine Erinnerung aus versunkenen Tagen. Aber wo hatte er früher ein gleiches Lachen gehört? Er sah nach, schob die Zipfelmütze vom rechten auf das linke Ohr und sah in den Kolk. Da fielen ihm mit einem Male seine 7 Kinder ein, die nacheinander plötzlich gestorben waren. Ja, richtig. Darunter war ein rotwangiges Bübchen gewesen, das hatte auch so hell lachen können, so hell wie der kleine Strampelmann im Wasserkolke. Der Tod der Kinder war ihm und seiner Frau sehr nahe gegangen. Tiefe Traurigkeit lag wie ein schwarzer Schatten auf seiner Seele, während seine Frau seitdem an der bösen Krankheit Vergessenheit litt, gegen die es keine Medizin gab. »Halt«, dachte er, »die Traurigkeit soll einen Riss kriegen. Den kleinen Schelm nimmst du mit nach Hause. Eltern hat er gewiss nicht, und hier würde er ja elendig umkommen.« Gedacht? Getan. Er fischte ihn aus dem Kolke heraus und legte ihn behutsam in den Lehmkarren. Dann zog er das Wams aus und wollte ihn damit zudecken. Als der Kleine das merkte, fing er auf einmal an zu sprechen.
»Hopsa«, rief er, »wenn ihr mich mitnehmen wollt, muss ich erst mein grünes Röckchen anziehen, das 7 Klafter tief unter dem Wasserkolke hängt. Wartet nur 7x7 Atemzüge, dann bin ich wieder zurück.«
Er schlug einen Purzelbaum und plumps war im Wasserkolke verschwunden.
»Das ist ja ein putziges Kerlchen«, murmelte der Töpfer vor sich hin.
Kaum hatte er eine Viertelstunde gewartet, da tauchte der Kleine mit einem grünen Samtröckchen wieder auf. Aber er war inzwischen um 7 Jahre älter geworden.
»Wie heißt du eigentlich?«
fragte Bullerdick.
»Ich heiße Heinz oder Heinzelmännchen.«
»Ach, das trifft sich ja gut. Heinz, so hieß auch mein jüngster Sohn, der ebenso hell lachen konnte wie du. Wir nannten ihn jedoch immer Hennerken, weil das im Plattdeutschen so Mode ist. Du musst also schon zufrieden sein, dass wir dich auch Hennerken rufen.«
»Och, damit bin ich 7 Millionen Mal einverstanden«,
lachte der Kleine.
»Hör mal«, fuhr Bullerdick fort, »dass du immer die 7 im Munde hast, das gefällt mir gar nicht. Die 7 ist eine böse Zahl, die mir allezeit Unglück gebracht hat. 7 Kinder habe ich gehabt, die alle früh gestorben sind. Seit 7 Jahren leide ich an Traurigkeit und meine Frau an Vergessenheit. Vielleicht bringst du uns mit deinen vielen 7 nur neues Unglück.
Jetzt fing Henneken von neuem an zu lachen, viel lauter als zuvor, so dass die Bäume im Wodansberge und die Vögel auf den Zweigen, ja selbst die Lehmgrube mitlachten. Nur Bullerdiek stand noch traurig da.
»Pass mal auf«, rief der Kleine, »ich will euch zeigen, dass die 7 keine Unglücks-, sondern eine Glückszahl ist. Nehmt 7 Schaufeln voll Lehm und tut sie in euren Karren, dessen Rad 7 Felgen und 7 Speichen hat. Schüttet über den Lehm 7 Handvoll Wasser aus dem Kolke, und ihr werdet staunen, was daraus wird. Ihr müsst nämlich wissen, dass der Kolk mit den Tränen gefüllt ist, die ihr und eure Frau um die 7 Kinder geweint habt. Aus den Tränen soll euch nun neues Glück kommen.«
Bullerdiek tat, wie ihm geheißen. Er füllte 7 Schaufeln voll Lehm und 7 Handvoll Tränen in den Karren. Alsdann zog Henneken ein schwarzes Zauberstäbchen unter dem grünen Röckchen hervor und rührte damit 7 Atemzüge lang in dem Lehmbrei, bis der plötzlich zu einem dicken Goldklumpen erstarrte.
»So«, sagte er, »ihr habt hier ein glänzendes Stück reinen Glücks. Nun wollen wir uns beeilen, dass wir zu eurer Frau kommen, damit auch die an dem Glücke teilnimmt.«
»Nein, das Gold kann uns nicht glücklich machen«, versetzte Bullerdiek. »Wir möchten nur die Traurigkeit und Vergessenheit loswerden und dafür ein fröhliches Herz haben, mit dem wir wieder lachen und gute Dinge sein können. Kannst du uns das verschaffen, so wollen wir dir dankbar sein und dich wie unser eigenes Kind lieb haben bis an unser seliges Ende.«
»Gut«, sagte Henneken, »ich will euch zur Fröhlichkeit verhelfen, wenn ihr 7 Tage wartet und mich binnen der Zeit lehrt, wie man schöne Töpfe macht.«
»Ei, gewiss doch, in weniger als 7 Tagen sollst du es bis zum Meister bringen.«
Bums, stülpte Bullerdiek den Karren um, so dass der Goldklumpen in den Kolk kullerte und das Wasser hoch aufspritzte. Das gab ein Brodeln, wie wenn man eine Feuerkugel hineingeworfen hätte.
»Siehst du wohl«, fuhr er fort, »das Gold entstammt der Hölle. Es ist heiß wie glühendes Eisen und zischt wie eine giftige Schlange.«
Nach wenigen Augenblicken war der Kolk trocken und vom Golde nichts mehr zu sehen. Nun lud Bullerdiek den Karren voll gelben Töpfertons, machte darin einen bequemen Sitzplatz für Henneken zurecht und fuhr mit ihm nach der Werkstatt, wo beide sofort an die Arbeit gingen. Henneken erwies sich als begabter und geschickter Lehrling. Schon am 3. Tage hatte er ein schönes Tongefäß fertig. Ein zierlicher Henkeltopf mit Deckel war es, spiegelblank glasiert und mit allerlei Zaubersprüchen bunt bemalt. Er freute sich über seine Hände Werk und zeigte es dem Meister. Der war über die Geschicklichkeit des kleinen Kerlchens aufs Höchste verwundert. Ein langes, stöhnendes »Och, och« entrang sich seiner Brust. Das fing Henneken mit dem neuen Topfe auf, den er schnell mit dem Deckel schloss.
lachte er, »jetzt ist die Traurigkeit futsch und rutsch in meinem Topfe.«
Dabei schrieb er mit dem Zeigefinger 7-mal einen Kreis in die Luft und »kille, kille, pick« tupfte er dem Meister mit dem Finger auf dem Leib, dass er mit einem Male auch hell auflachte und von Stund an fröhlich und guter Dinge war. Am anderen Tage hatte Hennaken einen zweiten Henkeltopf fertig. Der war noch viel schöner als der erste. Kleine Kobolde saßen auf dem Rande und kniffen sich einander in die Ohren. Den Deckel schmückten lauter Vergissmeinnichtblümchen, und auf dem schneeweißen Boden stand in strahlender Goldschrift zu lesen: Vergessenheit verlasst den Kopf und fall in diesen Henkeltopf. Als der alte Bulledick den Topf sah, war er noch mehr erstaunt als zuvor.
»Junge, du hast ein Meisterstück gemacht.«
»Tja, wenn das wahr ist«,
sagte Henneken,
»so soll auch eure Frau von ihrem Übel freigemacht werden. Bringet mich zu ihr.«
Der Meister ging mit ihm in eine niedrige Stube. Dort saß Mutter Bulladik auf der Ofenbank und schlief.
»Psst, psst«,
flüsterte der Kleine. Sachte schlich er sich an die Frau heran, setzte den Topf in ihren Schoß und kitzelte sie mit dem Zauberstäbchen unter der Nase.
»Atschi, atschi«,
schallte es durch die Stube. Und als die Meisterin zum siebenten Mal genießt hatte, machte Henneken den Topf zu. Denn nun war die Vergessenheit darin.
»Gesundheit, Mutter Bulladik«,
rief er.
»Dankeschön, kleines Heinzelmännchen«,
antwortete sie, sah ihn vergnügt an und lachte. Von da an herrschte in der Töpferhütte, wie Bulladiks Häuschen im Volksmund hieß, Eitelfreude und ständiger Sonnenschein. Henneken half dem Meister fleißig bei der Arbeit, machte jedoch im Geheimen für sich einen dritten Henkeltopf, den er selbst bis zum Bersten voll lachte und zu den beiden anderen in sein Kämmerlein stellte, das Mutter Bulladik ihm behaglich eingerichtet hatte. An jedem siebenten Tage trug er in einer kleinen Kiepe Huckepack die fertigen Töpfe nach dem Markte. Auf diese Weise wurde er bald weit und breit als Potthennerken bekannt. Die Leute kauften gern von ihm, weil er ein so freundliches und schelmisches Bürschchen war und sein Geschirr viel netter aussah als das von den anderen Töpfmeistern. Kam er denn nach Hause, so brachte er seinen Pflegeeltern manchen blanken Taler mit, die sich allmählich zu einem kleinen Vermögen ansammelten.
»Ach, dass er doch immer so lieb bliebe«,
wünschte Mutter Bulladik im Stillen. Aber nein, es sollte anders kommen. Und daran war ein Zaunkönig schuld. Sieben gesegnete Jahre waren vergangen. Der Wodansberg schmückte sich gerade zum Frühlingsfeste. Vater und Mutter Bulladik saßen mit Henneken bei der Morgensuppe. Es gab Buchweizengrütze mit Schwarzbrot. Da pickte ein Vöglein an die Fensterscheiben. Das rief:
»Tillit, die Zeit ist um. Piwit, Pott Henneken, komm mit, ich bitt. Ich ruf's zum Ersten und zum Andern. Tillit, Piwit, wir müssen wandern.«
Potthennerken sprang von seinem Schemel auf. Hastig schluckte er das letzte Häppchen Brot hinunter, reckte die Glieder und wurde zusehends um sieben weitere Jahre älter.
»Hört ihr, was der Zaunkönig ruft?«
fragte er.
»Jetzt muss ich fort in die weite Welt, aber in sieben Monaten, wenn der erste Schnee fällt, bin ich wieder bei euch.«
Mutter Bulladik wollte ein trauriges Gesicht machen.
Doch das ging nicht, weil sie ein fröhliches Herz hatte.
»Verlass uns nicht, bleibe hier«,
bat sie.
»Was der kleine Zaunkönig sagt, das gilt nicht.«
»Ei, freilich gilt das«,
sagte Henneken.
Jeder König hat zu befehlen, auch wenn er noch so klein ist. Bei den Königen kommt es nicht auf die Größe der Person, sondern auf die Würde an.«
»Ganz meine Meinung«,
fiel der Töpfermeister ein.
»Dem Könige muss man gehorchen. Reise mit Gott und komm gesund zurück. Doch halt, zum Reisen gehört Geld und das will ich dir mit auf den Weg geben.«
»Euer Geld behaltet nur, lieber Meister«, versetzte Henneken.
»Ich gebrauche weiter nichts als meine 3 Henkeltöpfe. Damit komme ich durch die ganze Welt.«
Er ging in die Kammer, die Töpfe zu holen. Allein das war leichter gedacht als vollbracht, denn es ist nicht jedermanns Sache, mit 2 Händen 3 Henkeltöpfe auf einmal zu tragen. Doch es bot sich Rat. Nebenan im Stalle grunzte ein fettes Schweinchen.
»Die Gelegenheit ist günstig«,
lachte er in sich hinein. Flink wie eine Maus war er im Stalle, zog das Zauberstäbchen hervor und strich damit 7-mal über das dralle Schweinschwänzchen. Im Nu wurde daraus ein 3 Ellen langer Lederriemen. Damit band er die Henkeltöpfe aneinander und hing sie über die Schulter. Den voll Lachen nach vorn und die voll Vergessenheit und Traurigkeit nach hinten.
»Lebt wohl, Vater und Mutter Bulladig!«
Und ehe sie sich's versahen, war er draußen. Dort wartete schon der Zaunkönig auf ihn, flog voran und blieb 7 Tage lang Hennekens Führer. Dann setzte sich der kleine König in eine Weißbuchenhecke.
»So, jetzt musst du deine Wege allein finden. Ich bleibe hier, um mir ein Sommerschloss zu bauen. Gehe immer der Nase nach und höre nicht eher auf zu wandern, bis du auch ein König bist.«
»Das soll schon werden«,
antwortete Henneken. Als er 7 Wochen unterwegs war, kam er an einer Talmühle vorbei, deren Räder stillstanden.
»Hier ist etwas nicht in Ordnung«, sagte er sich und trat in die geöffnete Tür.
Der Müller saß auf einem Sack voll Weizen, den Kopf auf die Ellbogen gestützt. Henneken klopfte ihm auf die Schulter.
»Wo fehlt's?«,
fragte er.
»Der Esel, der Esel«,
seufzte der Müller.
»Was ist das mit dem Esel?«
»Ach, das ist eine gar böse Geschichte, an der sich nichts mehr ändern lässt.«
»Ach, nur nicht gleich den Mut verloren«,
tröstete Henneken.
»Ist die Sache nicht allzu schlimm, so kann ich vielleicht helfen.«
Der Müller sah ihn verwundert an. Hilfe sollte ihm plötzlich kommen, die er bisher vergeblich gesucht hatte. Er gewann Vertrauen und erzählte.
»In der Talmühle war ein Esel, der meinem Großvater 100 Jahre und meinem Vater ebenso lange gedient hatte. Als der Esel dann in meinen Besitz überging, wollte der Racker den Mahlkarren nicht mehr ziehen. Der alte Graupelz blieb stehen, wo er stand, und zitterte an allen Gliedern. Ich zog ihn am Zaum an, es half nicht. Ich trieb ihn mit der Peitsche an, es half nicht. Endlich riss mir die Geduld, ich nahm die Wagenrunge und schlug ihm damit zwischen die langen Eselsohren. Da brach er mit einem jammervollen »Ja« zusammen und starb auf der Stelle. Seitdem kann ich den Esel nicht vergessen. Überall, wo ich gehe und stehe, höre ich seinen Schrei. Nicht einmal des Nachts lässt er mich ruhen, ja, ich komme mir oft selbst wie ein Esel vor. Fühle stündlich nach meinem Kopfe, ob mir nicht schon lange Ohren gewachsen sind. Ach, könnte ich doch den Gedanken an den Esel loswerden. Alles, was ich besitze, würde ich darum geben.«
»Ja, ja, da habt ihr allerdings das Alter nicht gut behandelt und treue Dienste schlecht belohnt«,
sagte Henneken.
»Doch wenn ihr gelobt, den Armen einem Umkreise von 7 Meilen von jetzt ab bis an euer Ende das Brotmehl umsonst zu liefern, so sollt ihr von eurem Übel befreit werden.«
»Das gelobe ich und werde es treulich halten.«
»Abgemacht«, rief Henneken, nahm den Topf voll Vergesslichkeit zur Hand, tunkte 3 Finger hinein und strich damit 4-mal kreuzweise über des Müllers Stirn. Nach einer Weile fragte er,
»Habt ihr jemals einen Esel totgeschlagen?«
»Davon weiß ich nichts«, gab der Müller zur Antwort.
»Oh gut, euer Leiden ist beseitigt.«
Und wie der Wind war der kleine Hexenmeister aus der Mühle. Vergnügt ging er der Nase nach weiter über Berg und Tal, durch Wiese und Wald. Als er abermals 7 Wochen gewandert war, begegnete ihm auf einsamer Straße ein Musikant, der hieß Finke und war aus dem Dorfe Eulenhorst, das lauter prächtige Häuser, aber eine alte, zerfallene, kleine Kirche hatte. Der Musikant hüpfte von dem einen Bein auf das andere, strich lustig die Fiedel und sang übermütige Weisen dazu. Henneken musste hell auflachen.
»Hör mal«, hielt er den Spielmann an, »du scheinst ein rechtes Sonntagskind zu sein, das reich an Glück und Freude ist und keine Sorgen kennt.«
»Alles eher als das. Genau das Gegenteil trifft den Nagel auf den Kopf. Ich bin ein bedauernswerter Gesell, noch ärmer als der Floh im Haberstroh. Wohl könnte ich reich sein, reich wie ein König, wenn meine Lustigkeit sich auch einige Zeit in Traurigkeit verwandelte.«
»So, so«, nickte Henneken. »Wie wolltest du denn durch Traurigkeit reich werden?«
»Na, ganz einfach. Meine verstorbene Tante würde ich beerben, die mir viele 100.000 Taler vermacht hat, unter der Bedingung, dass ich die gute Seele 3 Monate hindurch wirklich und aufrichtig betraure.« »Doch so wie es ist, so geht's nicht. Ein Musikant versteht's nicht. Joche, von Lust und Narretei werd ich mein Leben lang nicht frei.«
»Oh, ich wüsste schon ein Mittel«,
fiel Henneken ein.
»Aber das Mittel ist teuer. Es kostet eine neue, schöne Kirche für euer Dorf. Willst du sie bauen lassen, wenn du reich bist, so soll dir sofort geholfen werden.«
Der Spielmann drehte sich wie ein Kreisel und machte vor Freude einen mächtigen Luftsprung.
»Ha, die Bedingung erfülle ich gern, doppelt und dreifach.« »Halt, pst! Nicht mehr versprechen, als verlangt wird, aber Wackerwort gehalten.«
»Auf meinem Rücken hängen 2 Henkeltöpfe, davon einer, an den allerlei Sprüche gemalt sind. Den nimm, hebe den Deckel ab und trinke 3 Schluck aus dem Topfe, aber um Himmels Willen nicht mehr, sonst bleibst du zeitlebens traurig.«
Der Spielmann befolgte die Weisung. Als er den 1. Schluck getan hatte, zog tiefer Ernst über sein langes Gesicht. Nach dem 2. wurde er betrübt, und zuletzt rangen dicke Tränen über seine welken Wangen. Die Fiedel warf er weit von sich, so dass sie mit dumpfem Klang in den Straßenstaub niederfiel.
»Ach, du liebste, beste Tante«,
jammerte er,
»es tut mir in der Seele leid, dass du gestorben bist. Ich wünsche dir aus aufrichtigem Herzen,
selige Ruhe und Frieden.«
Anakin rieb sich befriedigt die Hände.
»Die Menschen sind doch sonderbare Geschöpfe. Was dem einen sein Essig ist, dem anderen sein Zuckerwasser.«
Sprach's, nahm des Spielmanns Fiedel und ging seiner Wege. Der Musikant kehrte darauf traurig nach Eulenhorst zurück. Die Dörfler waren über seine Veränderung aufs Höchste verwundert. »Nun wird er bald die große Erbschaft antreten können«, meinten sie. Und sie hatten recht. Nach einem Vierteljahr war er der reichste Mann des Dorfes, der deswegen nur noch Goldfinke genannt wurde. Über den Reichtum vergaß er jedoch seines Versprechens nicht. Sofort traf er Vorkehrungen zum Bau der neuen Kirche. Allein es hielt schwer, den rechten Baumeister zu finden. Da fiel ihm ein, dass er als Spielmann einmal am Hofe des Königs von Norge gewesen war, wo er einen tüchtigen Baumeister kennengelernt hatte. Den wollte er für den Kirchenbau gewinnen. Dem Gedanken folgte die Tat auf dem Fuße. Er reiste nach Norge. Als er dort ankam, fand er den König und seine Dienerschaft in großer Betrübnis.
»Was ist geschehen?«
fragte er den Hofmarschall.
»Och«, seufzte der, »kleine Ursachen, große Wirkung. Hier ist der Trübsal kein Ende. Der Prinzessin ihr Schoßhündchen ist vor mehreren Jahren in einem Regentropfen ertrunken. Darüber ist sie schier untröstlich. Tag und Nacht sitzt sie in ihrem Lehnstuhl und weint sich die blauen Äuglein rot, und weil sie des Königs einziges Kind und Erbin ist, sind wir alle voll großer Sorge und Trauer.«
»Ha, schade, schade, dass ich das nicht früher gewusst habe«,
versetzte Goldfinke mit wichtiger Miene.
»Na, mir ist nämlich vor 3 Monaten ein wanderndes kleines Männlein mit 3 Henkeltöpfen begegnet, das mich auf einfache und sonderbare Weise von meiner unbändigen Lustigkeit befreit hat. Ja, gewiss hätte es der Prinzessin und euch allen ebenso gut helfen können.«
Alsdann erzählte er ausführlich sein Erlebnis mit Pothanneken, dem er den Bau einer schönen Kirche versprochen habe, weshalb er um Überlassung des Baumeisters bitte.
»Ein Versprechen darf niemand brechen«,
sagte der Hofmarschall.
»Darum will ich euren Wunsch erfüllen. Noch heute soll der Baumeister nach Eulenhorst abreisen und für euch die Kirche bauen. Ihr aber«, fuhr er fort, »ihr müsst die Wundertat Pothanekens dem König selbst vortragen und abwarten, was er befiehlt.«
Sie gingen in einen großen himmelblauen Saal, in dem sämtliche Minister und Diener des Hofes versammelt waren. Der König thronte auf goldenem Sessel. Neben ihm saß sein Töchterlein mit einer funkelnden Krone aus Diamanten. Alle waren betrübt und folgten gespannt der Erzählung des ehemaligen Spielmannes. Da, als der König gerade befehlen wollte, dass Goldfinke mit 100 Boten im ganzen Lande nach Pothanneken suchen sollte, da schlugen unverhofft vom Schlosshofe her seltsame Töne an ihr Ohr. Alle lauschten und hörten die Weise: »Es hat der Könige von Norge ein liebliches Töchterlein. Das macht dem Könige Sorge, Betrübnis und große Pein. Wär ich der König von Norge, mir käme kein anderer gleich. Es gäbe keine Sorge im ganzen Königreich.«
»Was ist das?«
fragte der König.
»Das ist der Klang meiner alten Fiedel«, rief Goldfinke, »und der sie streicht, so zart und fein, kann nur der kleine Töpfer sein.«
»So hole ihn herbei«,
befahl der König. Mit eiligen Schritten, als ging es in 7 Meilenstiefeln, war Goldfinke im Schlosshofe. Und richtig. Da stand das kleine Männlein mit den 3 Henkeltöpfen und lachte sich ins Fäustchen.
»Ist die neue Kirche schon fertig?«
»Noch nicht, aber sie wird gebaut.«
»Achte ja darauf, dass sie recht schön wird.«
Und schon wollte Henneken der Nase nach weiter wandern, als der frühere Musikant ihn anhielt und fragte, ob er die Traurigkeit am Königshofe nicht in Lachen verwandeln könne.
»Nichts leichter als das. In solchen Dingen bin ich von jeher geradezu meisterlich bewandert. Müsste es sein, so würde ich bequem das ganze Königreich Norge ins Lachen bringen.«
»Also, komme doch mit in den Königssaal und zeige deine Meisterschaft.«
»Gedulde dich 7x7 Augenblicke, dann will ich dir folgen.«
Pott Henneken nahm den Zauberstab zur Hand und strich 7-mal damit über den Erdboden, aus dem alsbald ein prächtiger Blumenstrauß emporwuchs. Den tauchte er tief in den Lachtopf.
»So, jetzt bin ich bereit, vor den König zu treten. Ha, das wird ein Lachen geben.«
Beide schritten eine Marmortreppe hinauf, die mit kostbaren Teppichen belegt war. Als Pott Henneken in den Saal trat, machte er nach allen Seiten hin eine Verbeugung. Dann wandte er sich an die Königstochter, vor der er sich abermals so tief verneigte, dass er mit seinen Lippen den Saum ihres golddurchwirkten Kleides berührte. Dabei zog er die Blumen aus dem Lachtopfe und überreichte sie mit vielem Anstande der Prinzessin. Ein Wonneschauer durchrieselte sie, wie wenn die Liebe bei ihr einkehre. Bedächtig führte sie den Strauß unter ihr zierliches Näschen. Und nachdem sie daran gerochen hatte, huschte ein freundliches Lächeln über ihr zartes und schönes Gesicht. Ja, sie wurde sogar fröhlich und gab den Strauß scherzend ihrem Vater, der auch daran roch und sofort laut auflachen musste. Nun gingen die Blumen von Hand zu Hand, vom ältesten Minister bis zum jüngsten Kammerdiener, bis schließlich ein allgemeines, schallendes Gelächter den Saal erfüllte. Der König war über Hennekens Tat hoch erfreut.
»Erbitte dir eine Gnade von mir, die ich dir für deinen Dienst erweisen kann.«
»Herr König, meine Bitte wird so anspruchsvoll sein, als dass sie ohne weiteres von euch erfüllt werde.«
»Tja, das hängt von ihrem Inhalte ab. Du weißt, deinem König fällt manches leicht, was anderen Menschen schwer wird. Äußere also nur freimütig dein Verlangen.«
»Gut, so bitte ich, mir euer liebliches Töchterlein zur Gemahlin zu geben.«
Die Prinzessin lächelte und nickte Henneken freundlich zu, als wenn sie sagen wollte, mir wäre es schon recht. Doch der König dachte anders. Er schlug die Bitte ab und sprach, so gut es das Lachen zuließ,
»Meine Tochter kann nur einen jungen Prinzen heiraten, der mal einst König von Norge wird. Du bist zwar auch ein ansehnliches und ehrenwertes Männlein, aber leider nur von gewöhnlicher Herkunft. Hast du keine andere Bitte?«
»Nein, Herr König. Nur diese eine, die sich vielleicht später doch noch verwirklichen lässt. Gehabt euch wohl und lasst euch das Lachen gut bekommen.«
Da saßen und standen sie nun in ihrem vermeintlichen Glücke. Der König mit der Prinzessin, mit den Ministern und Dienern. Sie lachten immerfort, immer lauter, immer anhaltender, so dass sie sich alsbald vor unbändigem Lachen die Leiber halten mussten. Niemand dachte zunächst daran, dass auch das Lachen auf die Dauer unbequem werden könne. Das merkten sie erst, als sie vor Lachen kaum noch sprechen, nicht schlafen, ja nicht einmal essen konnten.
Jetzt war guter Rat teuer, teurer als je zuvor.
Potenacken soll zurückkommen, es koste, was es wolle,
stammelte der König, von ständigem Lachen unterbrochen. Schallte es durch den Saal. Und dabei blieb's. Keiner der Diener vermochte des Königs Befehl auszuführen.
Zum Glück war Goldfinke noch da, als einziger, der nicht an dem Lachstrauß gerochen und deshalb von dessen Wirkung verschont geblieben war. Schnell sattelte er das beste Reitpferd des Königs, ritt querfeldein und rief in einem fort,
»Potenacken! Potenacken!«
Tja, wo war Potenacken? Der saß auf einem Ochsenwagen, den er unterwegs angetroffen hatte, und unterhielt sich mit dem Fuhrmann über das höchste Erdengut.
»Das ist die Zufriedenheit«,
meinte der Landmann.
»Er wird schon stimmen«,
nickte Henneken, während er hinter sich seinen Namen rufen hörte und Goldfinke antraben sah.
»Haltet einmal mit dem Fuhrwerk still«, rief Henneken dem Bauern zu. »Hinter uns reitet ein Abgesandter des Königs, der mich holen will.«
Nur noch wenige Schritte, und der Reiter hielt mit dem schäumenden Königsrosse neben dem Ochsenwagen.
»Was dich so eilig zu mir führt, weiß ich«, redete Henneken den Reiter an. »Am Königshofe ist man des Lachens bald gar satt geworden. Nun soll ich kommen und wieder Abhilfe schaffen. Doch diesmal bin ich nicht so leicht zu haben. Meine Beine sind vom vielen Wandern müde, so dass ich nicht mehr laufen kann. Du musst also schon des Bauerns Wagen kaufen, deinen Renner vorspannen und mich nach Norge fahren.«
Goldfinke machte verlegene Miene. Er hatte nur wenige Taler in der Tasche. Henneken wusste das. Heimlich holte er sein Zauberstöckchen hervor und tippte damit unbemerkt in des Reiters Rocktasche.
»Flink, bezahlt den Wagen«,
spornte er ihn an.
»Dazu reicht mein Geld nicht aus.«
»Was? Du bist der reichste Mann von Eulenhorst und kannst den erbärmlichen Ochsenwagen nicht bezahlen? Ich glaube fast, du willst nicht, denn mir deucht, du hättest die Rocktasche voll mit Goldstücken. Also heraus damit!«
Der Reiter wurde noch mehr verdutzt, fasste aber doch in die Rocktasche, aus der er zu seiner eigenen Verwunderung 100 blanke Goldstücke hervorholte. Er gab sie dem Bauern als Kaufgeld. Der freute sich nicht wenig, ein so gutes Geschäft gemacht zu haben, nahm seinen Ochsen am Halfter und trottete mit ihm nach Hause. Während der Reitersmann das feurige und schnaufende Ross in die Deichsel spannte, verwandelte Henneken mit dem Zauberstäbchen den Bauernwagen in eine goldene Kutsche. Darin fuhren sie im Galopp nach dem Königsschloss. Der König und die Dienerschaft standen erwartungsvoll an den Saalfenstern. Sie trauten ihren Augen nicht, als sie das Männlein mit den Töpfen aus der goldenen Kutsche steigen sahen. Sollte der kleine Zauberer gar ein verkappter Prinz sein? Schon wollte Goldfinke die Marmortreppe hinaufeilen, als Henneken ihm zurief,
»Halt, ich habe etwas vergessen. Der König hält viel von Standespersonen. Da muss ich ihm doch zeigen, wer ich in Wirklichkeit bin.«
Perdauz warf er den Topf voll Vergessenheit auf die Quadersteine des Schlosshofes, so dass er in tausend und abertausend kleine Scherben zerklirrte. Aus den Scherben machte er sich mit Hilfe des Zauberstäbchens eine herrliche Prinzenkrone. Die setzte er auf sein flachshaariges Haupt und wurde zusehends um eine Elle größer. Nun ging er mit Goldfinke in den Thronsaal, wo sich seit seiner Abwesenheit weiter nichts verändert hatte, als dass mehrere silberne Becher umherstanden, die in der ersten Lachfreude geleert worden waren.
»Was befehlt dir, Herr König?«
Der König konnte voll Lachen kein Wort herausbringen.
»Wollt ihr wieder traurig werden?«
Der König schüttelte mit dem Kopfe.
»Soll ich euch das geben, was ein schlichter Bauersmann für das Beste gehalten hat?«
Ja, der König wusste nicht, ob er nicken oder mit dem Kopf schütteln sollte.
»Nun, ich werde euch zufrieden machen«,
sagte Henneken. Er nahm den größten und schönsten Pokal, der da stand, und füllte ihn zur einen Hälfte mit Traurigkeit, zur anderen Hälfte mit Lachen, und er mischte das Getränk mit dem Zauberstabe. Dabei sprach er laut das Verslein,
»Stete Trübsal ist bekläglich, stetes Lachen unerträglich, höchstes Glück bleibt alle Zeit, einzig die Zufriedenheit.« »Herr König, zu eurem und aller Wohle!«
Und mit diesen Worten reichte er dem Könige den Becher. Und sie tranken alle daraus, die im Saale waren. Das Lachen verhallte wie das Brausen des Meeres nach beruhigtem Sturme. Zufriedenheit trat an seine Stelle und schuf einen Zustand der Ruhe und des Wohlbehagens. Danach ließ der König ein köstliches Mahl bereiten, zu dem er die Grafen, Fürsten und Herzöge von nah und fern einlud. Auch Henneken musste daran teilnehmen. Er kam zwischen dem König und der schönen Prinzessin zu sitzen. Als das Mahl im Gange war, erhob sich der König aus seinem goldenen Sessel.
»Meine lieben Freunde, ich habe euch zu einem Freudenfeste eingeladen. Neben mir sitzt ein ehrenwerter Jüngling, der meinem königlichen Hause den allergrößten Dienst geleistet hat, indem er uns allen die Zufriedenheit gab. Dafür bin ich ihm Dank und hohen Lohn schuldig. Das Höchste aber, das ich besitze und zu vergeben habe, ist mein liebes Töchterlein, um das er minniglich geworben hat. Anfänglich habe ich seine Werbung abgewiesen, weil ich ihn nicht für ebenbürtig hielt. Aber ich muss mein Wort zurücknehmen. Wäre er nicht schon, wie ihr an seiner herrlichen Krone seht, ein Prinz aus altem Fürstengeschlechte, so hätte er für seine großen Taten den Fürstentitel redlich verdient. Ich habe deshalb beschlossen, ihm ein einziges Kind zur Gemahlin zu geben. Wie denkt ihr darüber?«
»Das ist ein vortrefflicher Entschluss, würdig des Königs«,
riefen alle wie aus einem Munde.
»Wohlan denn«,
wandte sich der König an Potthennerken.
»Deine Bitte ist erfüllt. Nimm sie hin, die Prinzessin, die dir in Liebe zugetan ist, und sei glücklich mit ihr.«
Ob Henneken glücklich war? Ei, freilich, überglücklich war er. Helle Freude strahlte aus seinen Augen, als ihm das Königskind einen schallenden Kuss gab. 7 Wochen später fuhr er mit seiner jungen Gemahlin in der goldenen Kutsche durch das Königreich, um sich dem Volke als Prinz und künftiger König von Norge zu zeigen. Da fielen die ersten Schneeflocken auf die Straße.
»Liebe Gemahlin«, sagte er, »der erste Schnee erinnert mich an ein Versprechen, das ich den braven Töpfersleuten gegeben habe. Lass uns nach Hellpup am Wodansberge fahren.«
Die Prinzessin willigte gerne ein und meinte, ob es nicht anginge, den Töpfer und seine Frau mit ins Königsschloss zu nehmen, damit sie dort ihre alten Tage sorglos und zufrieden verbringen könnten.
»Das ist ein schöner Frauengedanke, den wir ausführen wollen«,
erwiderte er. Und so geschah es.
Vater und Mutter Bulladig stiegen in die goldene Kutsche und fuhren mit nach dem Königsschloss. Sie erlebten es beide noch, dass der alte König die Regierung niederlegte und Potthänneken König von Norge wurde. Das war ihre größte Freude. Wer heute an dem Schlosse vorbeikommt, der sieht in dem ausgemeißelten Wappen über der Eingangspforte zwei Henkeltöpfe mit der Umschrift »Sei zufrieden« und du bist reich und glücklich. Die verlorenen Flügel. Am Ende der Welt, dort, wo Himmel und Erde zusammenstoßen, stand ein kleines Fischerhaus. Es war ein armes, kleines Hüttchen, aber die jungen Leute, die darin wohnten, meinten, es sei das Schönste auf der Welt. Die Sonne schickte ihre ersten warmen Strahlen in die Fenster und lachte so heiß auf den Rosenbusch vor der Tür herab, dass seine Blüten roter glühten und süßer dufteten als alle anderen Rosen. Kein Sternlein konnte vorübergehen, ohne herabzunicken, und selbst der kühle Mond strahlte und blinkte vor Vergnügen, wenn er das Häuschen und die glücklichen Leute sah. Wenn der Tag in fröhlicher Arbeit vergangen war, saß die junge Frau oft vor ihrer Tür und sah zu, wie die Sonne unterging, wie sie ihr schönstes rotes Gewand anzog, wie sie ihr Haar löste, dass es wie lange goldene Strahlen hinter ihr herfloß, wie sie langsam die Himmelstür öffnete und dann rasch dahinter verschwand. Aber eines Abends vergaß sie, das Tor zuzumachen. Und es dauerte gar nicht lange, so guckte ein allerliebstes, übermütiges Engelchen durch die Spalte. Och, wie nah die Erde unter ihm lag, mit den grünen Wiesen und dem blinkenden Bach und dort die Rosen, die wunderschönen roten Rosen. Die waren ja viel herrlicher und lockender als die Sterne, die alle Abend den Englein zu Bett leuchteten. Und ganz nah schien sie zu sein. Nur über die hässliche graue Dämmerung brauchte man zu fliegen. Langsam und vorsichtig drängte sich das Englein durch die Spalte. Es war zwar aufs Strengste verboten, aber es wollte ja gar nicht lange bleiben. Und wer weiß, wann die Himmelstür wieder einmal offen war. Ganz leise trat es auf die Wolkenschwelle, breitete die goldig schimmernden Flügel aus und schwebte lautlos durch die Luft. »Sieh nur, eine Sternschnuppe«, sagte die junge Frau auf der Erde. »Ich wünsche mir ein Engelchen.« Und da stand es schon neben ihr und sah sie zärtlich mit seinen glänzenden Sternenaugen an. Und die junge Frau herzte und küsste es, zeigte ihm das Häuschen und den Garten, pflückte ihm die schönsten Rosen vom Strauch, und als es müde wurde, nahm sie es in ihre Arme, bis ihm die Augen zufielen. Als aber das Engelchen am nächsten Morgen erwachte, da gefiel ihm die Welt nicht mehr. Die Sonne war nicht zu sehen, sie durfte wohl nicht ausgehen, weil sie die Tür nicht ordentlich zugemacht hatte. Es regnete alle die Tränen, die die anderen Engel um ihr verlorenes Schwesterchen weinten. Die Rosen senkten traurig die Köpfchen, und unser Engelein fror in seinem dünnen Nebelhemdchen.
»Leb wohl und vielen Dank«,
sagte es sanft und leise zu der jungen Frau, die weinend neben ihm kniete.
»Ich muss jetzt rasch zurück in den schönen warmen Himmel.«
Und es wollte auf- und davonflattern. Aber, oh weh, wie es sich auch mühte und mühte, es konnte nicht mehr fliegen. Seine Flügel waren verschwunden.
Nun musste es auf der kalten Erde bleiben, und es weinte bitterlich. Die jungen Fischersleute aber freuten sich über das schöne Englein und pflegten es wie ihr eigenes Kind. So verging die Zeit. Das Englein wurde groß und schön, und wer es sah, musste es lieb haben. Oft war es aber gar traurig. Dann saß es unter dem rotblühenden Rosenstrauch, starrte sehnsuchtsvoll hinauf in den Himmel und sang wundersame, süße Lieder, so schön, wie sie kein wirkliches Menschenkind singen kann. Und wenn man es fragte, wo es das alles gelernt habe, dann antwortete es, »Droben im Himmel.« Dann lächelten die Leute, aber sie glaubten es nicht. Doch weil es wirklich so gut und schön wie ein Englein war, nannten sie es Angeletta. Im Lande aber herrschte Sorge und Betrübnis, denn der alte König war krank und traurig und kein Arzt konnte ihm helfen. Da hörte er von der jungen Fischerstochter, die die Herzen froh und glücklich mache, weil sie schöner singen könne als alle Nachtigallen, und ließ ihr Schätze und Edelsteine versprechen, wenn sie zu ihm komme, um ihm vorzusingen. Aber sie verschmähte all die kostbaren Geschenke. »Nur ein paar Flügel wünsche ich mir, um einmal wieder in den Himmel fliegen zu können«, antwortete sie. »Dann will ich kommen.«
»Die sollst du bald haben«, sagte der Prinz
und ließ von nah und fern die geschicktesten Arbeiter herbeirufen. Die mussten aus Gold und Silber ein paar köstliche Flügelchen so kunstvoll arbeiten, dass sie wie ein Fächer auf- und zuklappen konnten. Aber vergebens versuchte Angeletta damit zu fliegen. Sie klappten auf, sie klappten zu, aber ihre Füßchen standen fest wie vorher auf dem Erdboden. Da sandte der König seinen zweiten Sohn. Der war der stärkste und kühnste Mann im ganzen Reiche. Und als er Angeletta so sah, schien sie ihm so reizend, dass er selbst sein Leben wagen wollte, um ihr die ersehnten Flügel zu beschaffen. Er zog mit seinem Gefolge tief hinein in die Wälder, bis zu einem schroffen, hohen Felsen, den niemand zu erklimmen wagte. Der Prinz aber stieg ganz allein höher und höher hinauf über furchtbare Klippen und Abgründe. Und sein Weg führte zu dem steilen, gefahrdrohenden Gipfel. Da hing dicht über der schwindelnden Tiefe ein Adlernest. Die jungen Adler hackten mit ihren scharfen Schnäbeln nach dem Feind. Der Prinz aber zog sein blankes Schwert, tötete den größten und schnitt ihn mit scharfem Schnitt die Flügel ab. Dann eilte er zurück, verfolgt von dem heiseren Geschrei der geängstigten Vögel, über zackige Felsen, über Spalten und Trümmer, bis ihn endlich wieder mildere Luft umgab und er das Tal und die Fischerhütte erreichte. Mit seidenen Bändern befestigte er die Flügel an Angelettas Schultern. Aber diese hing tot und schwer herab, und wie sie sich auch mühte, sie konnte nicht fliegen. Da aber der König immer trauriger und kränker wurde, aus Sehnsucht nach des Fischerkindes wundertätigem Gesang, zog endlich sein jüngster Sohn aus, um sie zu holen. Er war jung und schön und frohen Mutes und erreichte gerade die Fischerhütte, als Angeletta heraustrat, um ihren Rosen Wasser zu bringen. Da schwang er sich vom Ross und fragte sie, ob sie die kleine Nachtigall sei, nach deren Liedern der König sich so sehne, und ob sie mit ihm kommen wolle.
Und als Angeletta die Augen zu dem schönen Königssohn aufschlug, vergaß sie zum ersten Mal ihren Wunsch, Flügel zu haben. Und als sie erzählte, wie schön und herrlich draußen die Welt sei, vergaß sie alle Sehnsucht und Traurigkeit. Er aber hob sie auf sein weißes Ross und führte sie wie eine Königin über die blühenden Wiesen, bis in die große Stadt und das Königsschloss. Dort wurde sie mit Jubel empfangen, und die Tage vergingen in Lust und Freude. Sie wohnte in köstlichen Zimmern, blondgelockte Pagen trugen ihre seidene Schleppe. Bei der Tafel saß sie an des Königs Seite, und wenn des Abends alle Räume des Schlosses im hellsten Lichterglanz erstrahlten, sang sie ihre schönsten Lieder. Und der König, und wer sie immer hörte, wurde froh und glücklich, wie sie selbst. »Du musst immer bei uns bleiben«, sagte der Königssohn und küsste ihre roten Lippen, die so schön singen konnten. »Es ist ein Glück, dass du keine Flügel hast und nicht davonfliegen kannst.« Eines Tages sah der Königssohn auf der Jagd einen seltenen bunten Vogel, den er gern für Angeletta erjagen wollte. Und er folgte ihm so eifrig, dass er des Weges nicht achtete und sich im Walde verirrte. Vergebens ließ er sein Horn ertönen. Sein Gefolge war weit zurückgeblieben, so dass ihn niemand hören konnte. Der Wald wurde dichter und dichter. Die Zweige hingen so tief herab, dass sich der Prinz mit dem Schwerte einen Weg bahnen musste. Totenstille herrschte ringsumher, und alles Leben schien erstorben. Kein Lüftchen bewegte die Blätter, kein Vogel zwitscherte in den Zweigen. Die Sonne ging unter, und es wurde immer dunkler und kälter. Da schien plötzlich die Welt zu Ende zu sein. Wie eine hohe, starke Mauer versperrte ein riesiger Felsblock den Weg. Und dicht an den Felsen gedrückt, so dass man sie in ihren farblosen Lumpen kaum erkennen konnte, da hockte eine alte Hexe. Der Königssohn war froh, in dieser Wildnis endlich ein menschliches Wesen zu treffen, und bat sie, ihm den Weg aus dem Walde zu zeigen.
»Den Weg hinaus willst du wissen? Das ist klug, junger Prinz«, lachte die Alte höhnisch. »Ich dachte, es wäre schon wieder einer gekommen, um für die schönste Königstochter zu Stein zu werden.«
»Was ist es mit der schönsten Königstochter?« fragte der Prinz neugierig. Da erzählte ihm die Alte, dass in diesem Felsen eine wunderschöne Königstochter verzaubert sei.
»Schenk mir deine goldene Kette, und ich will dich zu ihr führen«,
sagte sie und streckte gierig die Hände nach dem glänzenden Geschmeide aus. Und kaum hatte der Prinz die Kette vom Halse gelöst, so berührte sie dreimal mit ihrem Krückstock den Felsen. Mit schwerem Krachen öffnete sich ein dunkles Tor wie durch einen Zauberschlag. Und die Hexe führte den Prinzen eine hohe Treppe hinauf in einen düsteren Saal. Ein riesiges Untier bewachte den Eingang und starrte dem Eindringling drohend entgegen. Es reckte seine mächtigen Glieder, wütend peitschte es mit dem Schweife um sich und stürzte sich mit wildem Sprunge auf seinen Feind. Der Prinz aber schritt mutig vorwärts, blitzschnell sauste sein Schwert durch die Luft und durchbohrte das Ungeheuer, dass es mit furchtbarem Gebrüll zusammenbrach. Verwundert blickte sich der Königssohn in dem mächtigen Saale um. Dicke, graue Säulen trugen die schwere, steinerne Decke. Der Fußboden, die Wände, alles war aus demselben grauen, eintönigen und erstarrend kalten Gestein. Mattes Licht fiel durch ein einziges hohes Fenster und beleuchtete in der Mitte des Saales drei ganz gleiche weibliche Gestalten aus wunderbar weißem Marmor. Der Prinz starrte sie wie verzaubert an. Sie waren so schön, wie er nie etwas zuvor gesehen hatte. Und er konnte sich von ihrem Anblick nicht losreißen. Das Kichern der Alten weckte ihn aus seinen Träumen.
Nun, gefällt sie dir, die schöne Prinzessin? So hole sie dir doch, aber nimm nicht die falsche. Die drei schönen Gestalten dort sind ganz gleich. Du kannst sie noch so lange anstarren, du wirst keinen Unterschied an ihnen entdecken. Aber nur eine von ihnen hat ein Herz. Und das ist die Prinzessin. Wenn ein Königssohn sie küsst in der ersten Vollmondnacht des Jahres, dann ist sie erlöst und der Zauber gebrochen. Aber wehe, wenn er sich täuscht und die Falsche küsst. Dann muss er sterben. Sein Herz erstarrt und er wird zu Stein wie die Prinzessin. Siehst du die grauen Steinbilder dort an der Wand? Die alle haben sich schon geopfert. Hüte dich, hüte dich.
Sie schwang ihren Krückstock. Das bleiche Licht verlosch und alles war verschwunden. Und als der Prinz sich von seinem Staunen erholte, ging der Mond am dunklen Himmel auf. Er stand vor seines Vaters Schloss und was er erlebt hatte, schien ihm wie ein Traum. Aber er konnte die schöne Marmorprinzessin nicht vergessen. Und irrte so lange umher, bis er endlich tief im Walde den grauen, toten Felsen wiederfand. Wie das erste Mal beschenkte er die Alte, und sie öffnete ihm das Felsentor. Wie das erste Mal bekämpfte und besiegte er unerschrockenen Mutes das furchtbare Untier, welches ihm den Eintritt verwehren wollte. Und dann stand er inmitten des Saales und schaute unverwandt die schönen Marmorgestalten an. Nun kam er jeden Tag wieder, und immer von Neuem begann er sich zu quälen und zu forschen, welches wohl die wahre Prinzessin sein könne. Einmal glaubte er, es müsse die mittelste sein, weil ihre Locken goldig glänzten. Als er aber genauer hinsah, war es nur ein Schimmer des Abendgoldes, der durch das Fenster fiel. Dann wieder schien es ihm, als ob die linke die schönste sei, und im nächsten Augenblick, als ob die rechte noch stolzer und königlicher aussehe. Einmal dünkte ihm das Gewand der einen am reichsten, dann wieder das Diadem in den Locken der anderen am kostbarsten. Aber immer war es eine Täuschung. Ganz gleich, mit geschlossenen Augen, standen die Marmorbilder vor ihm in starrer, unbeweglicher Schönheit. Und je näher die Vollmondnacht kam, in welche er sich die Prinzessin erringen wollte, umso verzagter und unentschiedener wurde der Prinz. Immer unruhiger und verzweifelter kehrte er von dem Felsenschloss zurück. Und selbst Angelettas schönste Lieder konnten ihn nicht mehr trösten und erheitern. Sie aber bat ihn so lange und flehentlich, ihr seinen Kummer zu entdecken, bis er ihr erzählte, wie er in das Felsenschloss gekommen sei, wie er vergebens zu erraten suche, welches die wahre Prinzessin wäre.
und dass er nur noch den einen Wunsch habe, sein Leben für sie zu wagen, sie zu erlösen und zu seiner geliebten Königin zu machen. Da wurde Angelettas Herz noch trauriger und müder als an dem Tage, wo sie ihre Flügel verloren hatte. Und als es anfing, dunkel zu werden, zog sie ihre prächtigen Gewänder aus, hüllte sich in ihr dunkles Kleid, welches sie als Fischertochter getragen hatte, und stieg leise die Treppe hinab, aus dem Schloss in den nahen Wald. »Ich muss ihm helfen«, flüsterte sie vor sich hin. »Ihr Blümlein, ihr Vöglein, könnt ihr mir nicht sagen, welches die Prinzessin ist?« Die Blumen schüttelten die Köpfe.
»Wir wissen's nicht.«
»Wir wissen's nicht«,
zwitscherten auch die Vögel.
»Es ist zu kalt, wir sind nie dort gewesen.«
»Ihr schönen weißen Wolken dort oben, ihr seid gewiss schon vorbeigezogen. Welche von den Marmorprinzessinnen hat ein Herz?«
»Sagt es nicht«,
rief grimmig eine böse schwarze Wolke und kam eilend heraufgezogen.
»Das ist ja das ungehorsame Engelchen.«
Und husch jagte sie die freundlichen Wolken davon. Da tanzten die letzten Strahlen der Abendsonne durch die grünen Blätter.
»Die Linke ist es«,
flüsterte der eine.
»Ich blickte den ganzen Tag in ihr schönes Gesicht, und sie blieb so kalt und bleich wie vorher. So stolz kann nur eine wahre Prinzessin sein.«
»Nein, die Mittlere ist es«,
sagte eifrig ein anderer.
»Ich schien auf den Edelstein in ihrer Krone, und er leuchtete wie in Feuer getaucht.«
»Nein, die Rechte ist es«,
rief ein Dritter dazwischen.
»Ich küsste sie auf die Stirn, und sie lächelte ein wenig.«
»Das ist nicht wahr«,
riefen sie alle durcheinander.
»Das ist nicht wahr.«
Und sie stritten sich so heftig, als ob sie selbst die Prinzessin erlösen wollten.
»So lange kann ich nicht warten«,
dachte Angeletta und ging weiter, bis sie endlich ganz erschöpft und müde die dunkle Höhle des mächtigen Waldzauberers erreichte. Leise trat sie durch die niedere Tür in eine düstere Halle. Sie zitterte und bebte. Sie fürchtete sich vor den glitzernden Schlangen, die auf dem Erdboden spielten und ihre spitzen, schmalen Zungen nach ihr ausstreckten. Und noch mehr vor den finsteren Augen, dem langen Bart und der rauen Stimme des Zauberers, der, in einen bunten Mantel gehüllt, auf einem wundersam mit Muscheln und Perlen verzierten Throne saß.
»Was willst du hier?«
schrie er das arme Engelein an.
»Aber fass dich kurz, ich habe nicht lange Zeit. Ich weiß schon, dass euch meine Feindin, die alte Hexe, die ganze Geschichte von dem Felsenschloss und der Prinzessin verraten hat, aber was willst du dabei von mir?«
Angeletta nahm allen Mut zusammen. »Ich wollte dich bitten, dem Königssohn zu helfen und mir zu sagen, welche von den drei Marmorgestalten die Prinzessin ist.«
»Weiter nichts«,
lachte der Zauberer.
»Ich will dir aber nicht helfen. Ich will das Herz der Prinzessin behalten. Es macht mir Spaß, recht viele Menschenherzen zu haben. Und wenn ich ein Fest gebe, so leuchten sie wie die schönsten Lampen. Sieh da!«
Er fuhr mit der Hand durch die Luft, und es wurde tageshell in der Höhle.
und als sich Angelette an den blendenden Glanz gewöhnt hatte, sah sie, dass es lauter Herzen waren, die an der goldenen Decke strahlten.
»Dieses?«
sagte der Zauberer und zeigte auf das schönste und leuchtendste.
»Dieses ist das Herz der Prinzessin!« »Was willst du mir denn dafür geben, du armer kleiner Wicht?«
»Kannst du nicht mein Herz dafür nehmen?«
fragte das Englein ganz angstvoll und leise. Da lachte der Zauberer laut und höhnisch auf.
»Dein Herz!« »Dein armes, trauriges Herzchen für dieses schöne, strahlende!« »Und dein kleiner Flecken ist auch schon daran. Was ist es damit? Heraus mit der Sprache!«
Das Englein wurde ganz blass und kalt vor Schreck, wie grimmig es die Augen des Zauberers anfunkelten.
»Ich bin zur Himmelstür hinausgeflogen, obgleich es so streng verboten war, und habe meine Flügel verloren.«
»So, so«,
brummte der Zauberer.
»Und dafür hast du ein Menschenherz bekommen. Damit kann man natürlich nicht fliegen.«
»Nimm es, ich bitte dich«,
schluchzte das Englein.
»Es ist so müde bei mir geworden, aber du wirst sehen, wie es bei dir wieder leuchten und strahlen wird. Du sollst gewiss mit mir zufrieden sein.«
Und es hörte nicht auf zu bitten und zu flehen.
»Nun denn«,
sagte endlich der alte Zauberer, und seine Stimme klang fast ein wenig gerührt.
»Ich will es versuchen. Bis heute Nacht gebe ich dir Bedenkzeit, ob du dein Herz behalten oder für das der Prinzessin geben willst. Aber überlege es dir wohl, du kannst es nie wieder bekommen. Wenn du also den Mut hast, so sei am Felsenschloss, wenn der Mond aufgeht.«
»Ich werde da sein«, sagte Angeletta. »Mein schöner Königssohn soll nicht sterben. Ich danke dir.«
Und sie machte sich auf den Weg. Sie war gar nicht mehr müde. Es ging sich so herrlich in dem kühlen Wald, und die Glühwürmchen tanzten mit ihren Laternchen vor ihr her.
»Leb wohl«,
sie winkte herauf zu dem hell erleuchteten Königsschloss.
»Leb wohl, du guter König!«
Und sie eilte vorüber. Sie ging immer schneller und schneller. Es wurde kalt und dunkel und totenstill um sie her. Sie war so allein in dem finsteren, verzauberten Wald. Die Tränen liefen ihr über die blassen Wangen, und sie schluchzte leise vor Angst und Grauen. Aber sie ging immer weiter. Und als gerade der Mond aufging, war sie am Felsenschloss. Sie setzte sich unter das hohe Bogenfenster und wartete. Der Königssohn ging an ihr vorüber, die Treppe hinauf, in den steinernen Saal. Er dachte an die schöne Königstochter und sah Angeletta nicht.
»Leb wohl, leb wohl«,
flüsterte sie.
»Es wird zu spät werden«,
dachte das Englein plötzlich angstvoll.
»Vielleicht findet mich der Zauberer nicht. Ich muss ihm ein Zeichen geben, dass ich da bin.«
Und leise und süß fing es an zu singen. Die bleichen Mondstrahlen küssten ihm die Töne von den Lippen und trugen sie weiter und weiter. Da war es,
als wenn der ganze verzauberte Wald zu neuem Leben erwachen wollte. Die toten Bäume reckten ihre mächtigen Zweige. Es säuselte und rauschte in den grünen Blättern. Die Rosenbüsche öffneten tausend duftende Blüten. Und leise, leise läuteten die Schneeglöckchen im grünen Moos. Lockend und sehnsuchtsvoll fingen die Nachtigallen an zu schlagen. Ein Singen und Klingen erfüllte die Luft und Hirsche und Rehe schlichen neugierig durch das blühende Gebüsch, um dem holden Klange zu lauschen. Und höher stieg der Mond. Schon zitterten seine ersten Strahlen durch das hohe Bogenfenster und noch immer stand der Prinz in ratloser Qual und wusste nicht, für welche der Marmorprinzessinnen er sich entscheiden sollte. Das Englein aber sang immer weicher und schöner, als ob ihm das Herz brechen müsste. Es sang von dem warmen, blauen Himmel, von der goldenen Sonne, von der kleinen Fischerhütte und dem roten Rosenbusch. Es sang von dem herrlichen Königsschloss, von Pracht und Glück, von dem schönen Königssohn und seiner Liebe. Da zitterte ein banger Seufzer durch den Saal, und die mittelste der drei Marmorgestalten schlug langsam die Augen auf. So strahlend und hell, dass sich der ganze Saal mit Wärme und Licht zu füllen schien. Der Prinz aber schlang jubelnd seine Arme um sie und küsste sie auf die kalten Lippen. Da war der Zauber gebrochen und die schöne Prinzessin erlöst. Freude und Lust erfüllten die Hallen. Die Glocken läuteten, die Kanonen donnerten, die Fahnen flatterten und jubelnd begrüßten alle die liebliche Braut. Angelette aber war und blieb verschwunden. Vielleicht war sie wirklich ein Englein und hat ihre Flügel wiedergefunden, meinte die schöne Prinzessin. Die Sterne am Himmel strahlten und nickten, so, als ob sie recht hätte. Der himmlische Sämann. Es war eine sanfte, stille Sommernacht. Ein kleiner Knabe lag in seinem Bettchen und sah in den dunklen Himmel hinein, an dem tausend funkelnde Sterne flimmerten. Plötzlich fiel ein Stern herunter und dann noch einer und wieder einer. Und mit einem Mal stürzte ein ganzer leuchtender Sternregen herunter.
»Oh, wie schön«, sagte der Knabe und setzte sich in seinem Bettchen auf.
Das hatte er noch nie gesehen, denn um diese späte Stunde schlief er sonst schon ganz fest und tief. Heute aber konnte er nicht schlafen. Er hatte so viel zu denken. Wo war das Schwesterchen hergekommen, das heute Morgen so plötzlich da war und in der weiß und goldenen Wiege neben Mütterchens Bettchen lag? Gestern war es noch nicht da gewesen. Wer hatte es gebracht oder hatte es doch Flügel und war hereingeflogen? Das wollte er wissen. Den ganzen Tag schon war umhergegangen und hatte alle gefragt, die ihm begegnet waren. Aber jeder sagte etwas anderes, und zuletzt war er ganz verwirrt im Kopf, und alle seine kleinen, jungen Gedanken schwirrten wie aufgestörte Vögel um das Geheimnisvolle herum, das er nicht verstehen konnte und das ihn so quälte, weil niemand es ihm erklären wollte. Zuerst hat er die Nana gefragt, die morgens mit leiser, geheimnisvoller Stimme sagte,
»Du hast ein kleines Schwesterchen bekommen.« Er sah sie mit großen, erstaunten Augen an und fragte,
»Wer hat sie gebracht?«
»Der Storch«,
sagte Nana. Aber da musste er lachen. Der Storch, den er so gut kannte, der auf dem Dache der Scheune nistete, oft auf einem Bein stand und sehr weise in die Welt schaute, wie sollte der ein Schwesterchen tragen und wo sollte der es wohl hernehmen? Nana eilte sich sehr mit dem Ankleiden und schob ihn dann schnell in den Garten hinaus.
»Spiel hier ein wenig, ich bringe dir deine Milch in die Laube.«
Im Garten stand der Gärtner und band Rosen an den Stöcken fest.
»Wo ist das Schwesterchen hergekommen?«
fragte der Knabe ihn hastig. Der alte Mann lächelte freundlich, sah dem Knaben in die großen, fragenden Augen, hustete ein paar Mal und antwortete,
»Das hat Mütterchen aus dem Brunnen geholt.«
»Aber«,
sagte der Knabe,
»der ist ja so tief und dunkel und nass, da kann Mütterchen ja gar nicht hinein.«
Er sah den Alten so bittend an, aber der ging zu einem entfernten Rosenbeet und sagte nichts mehr. Da erblickte er seinen Vater auf der Schwelle des Hauses. Er lief zu ihm hin.
»Oh, Vater, darf ich das kleine Schwesterchen sehen?«
»Ja, mein Junge, das darfst du. Ich wollte dich eben rufen.
Komm mit mir, aber sei ganz leise und still. Mütterchen schläft und Schwesterchen auch.«
Behutsam schritten die beiden auf den Zehen in das halbdunkle Zimmer. Des Knaben Herz klopfte laut und seine Gedanken waren voll Verwunderung und Fragen. Da lag Mütterchen weiß und still im Bett. Das Schwesterchen, wie ein süßes Püppchen mit ganz kleinem Näschen und Mündchen und dünnen roten Fingerchen, lag auch still und schlief. Die ganze Stube war heute ganz anders als sonst. Etwas Geheimnisvolles fühlte man darin. Dieses Schwesterchen, das gestern noch nicht da war und jetzt so plötzlich ganz selbstverständlich hier neben Mütterchen lag, als sei es immer da gewesen. Und alles im Hause ging auf Zehen, vorsichtig und flüsternd, und alle schienen nur noch für das kleine Schwesterchen da zu sein. Keiner hatte Zeit und Gedanken mehr für ihn. Er kam sich plötzlich so einsam vor.
»Woher ist das Schwesterchen gekommen?« fragte er den Vater.
Dieser nahm ihn sanft am Arm und führte ihn aus dem Zimmer.
»Gott hat es uns geschickt«,
sagte er draußen zu ihm.
»Ist es in dem großen gelben Postwagen gekommen?«
fragte der Knabe. »Das hätte er eher verstanden.« Aber da sah er, wie ein schnelles Lächeln über das Gesicht des Vaters ging. Dabei legte er seine Hand gütig auf des Knaben Kopf und sagte,
»Nein, nicht im Postwagen, aber das verstehst du jetzt noch nicht.«
Da wurde der Knabe sehr traurig, dass auch sein Vater ihm die Last des Geheimnisses nicht von der Seele nehmen wollte. Langsam ging er wieder in den Garten zurück, und als er im Hofe die Mägde am Brunnen sah, lief er zu ihnen.
»Hat das Schwesterchen Flügel?«
fragte er.
»Nein, Flügel hat es nicht«,
sagten die Mägde.
»Kann es denn schon laufen?«
Da lachten die Mägde laut, steckten die Köpfe zusammen und flüsterten miteinander.
»Aber wo ist denn das Schwesterchen hergekommen?«
sagte der Knabe zum Knecht, der eben vorüberging. Der nahm die Pfeife aus dem Munde, spuckte auf den Boden und sah den Knaben lange an.
»Na, wo wird es hergekommen sein? Da, wo du auch hergekommen bist«,
sagte er lachend und ging seiner Wege. Schwerer und schwerer wurde dem Knaben das kleine Herz. Wie ein Mühlrad ging's ihm im Kopf herum. Ja, wo war er denn hergekommen? Er war da bei Vater und Mutter, und es war so schön, da zu sein. Aber einmal war er wohl auch so heimlich und plötzlich dagewesen wie diese neue kleine Schwester. Och, wenn er nur Mütterchen hätte fragen können, die wusste es sicher. Aber die lag im Bett und sah so bleich und müde aus. Ob daran wohl das Schwesterchen schuld war? Ob es Mütterchen erschreckt hatte? So sann er den ganzen Tag. Niemand kümmerte sich heute um ihn. Alle schienen nur Augen und Ohren für die stille, dunkle Stube zu haben. Einmal hörte er das Kleine darin schreien. Da hielt er sich die Ohren zu und lief ins Feld und jagte nach Schmetterlingen. Er wollte die Frage nicht mehr hören, die immer in seinem Kopfe herumging. »Wo ist das Schwesterchen hergekommen?« Und nun lag er in seinem Bettchen und konnte nicht schlafen. Und da es so nachtstill ringsum war und er nichts anderes sah und hörte, wälzte er sich auf seinem Bettchen hin und her und seufzte tief und dachte immer nur an das eine. »Wo ist das Schwesterchen hergekommen?« Da ging leise die Tür auf und ein alter Mann trat herein. Er hatte einen langen weißen Bart. Auf dem Kopfe trug er eine hohe rote Mütze, die mit allerlei wunderlichen Zeichen bestickt war in Gold und Edelstein. In der Hand hielt er ein großes goldenes Buch. Der alte Mann trat an das Bett des Knaben und berührte leise seine Stirn.
»Ach, du bist es«, sagte der Knabe und nickte dem Alten freundlich zu, denn er kannte ihn schon lange.
»Ich ging vorüber und sah, dass du noch nicht schläfst. Da will ich dir meine Bilder zeigen«, sagte Vater Traum und blätterte in dem goldenen Buch.
»Ach nein, heute nicht«, sagte der Knabe, »heute will ich dich etwas fragen.«
»Frag nur, mein Kind.«
»Woher ist das kleine Schwesterchen gekommen? Aber sag so, dass ich es verstehen kann.«
Da nahm Vater Traum seine hohe, bunte Mütze vom Kopf, drehte sie einige Mal in der Hand hin und her und sagte,
»Hör zu, mein Kind. Du weißt, dort oben über dem blauen Himmel wohnt der gute Gott, der die Menschen liebt und die Welt regiert. Viele Tausende von Engeln helfen ihm dabei. Eine Arbeit aber gibt er nicht aus der Hand, die tut er immer selbst. Du hast doch schon gesehen, wie der Sämann übers Feld geht und die goldenen Samenkörner in die warme Erde streut, wo sie lange still liegen bleiben und wachsen, bis sie so stark sind, dass sie aus der Erde an die Sonne kommen. Siehst du, so geht der gute Gott nächtens über die blaue Himmelswiese und streut die goldenen Sterne in die Herzen der Mütter, die zu ihm um ein Kindlein beten.«
Da lächelte der Knabe und sagte,
»Ach ja, das sah ich eben. Eine ganze Menge goldener Sterne fielen herunter. Da müssen viele Mütter um ein Kindlein gebeten haben.«
»Und in jedes dieser betenden Herzen fällt ein Stern. Und jede Frau, die ihn in ihrem Herzen fühlt, wird plötzlich so voll Glück und Freude und geht zu einem guten Manne, den sie so lieb hat, dass sie ihn küssen kann, und sagt zu ihm, »Nun werden wir bald ein Kindlein haben.« Da fühlt auch der Mann eine große himmlische Freude. Und beide fangen an zu sagen, dass alles schön und gut im Herzen der Mutter ist, damit das Kindlein wieder heim in der lieben Erde wachsen und gedeihen kann. Und Mann und Frau bauen eine Wiege und legen ein weiches, weißes Linn hinein, dass das Kindlein gut gebettet ist, wenn es so stark und groß geworden ist, dass es keinen Platz mehr unter dem Herzen seiner Mutter hat. Dann kommt eine schwere Stunde für die gute Mutter, denn das Kindlein zerreißt ihr das Herz, wie die Pflanze die Erde zerreißt, wenn sie ans Licht kommt.
»Aber das tut weh«, sagte der Knabe.
»Ja, das tut weh, aber sieh, deshalb liebt die Mutter das Kindlein so sehr, weil es an ihrem Herzen gelegen und sie so viel Schmerzen um das Kind erduldet hat.«
»Ach so«, sagte der Knabe, »deshalb liegt Mütterchen im Bett und sieht so blass aus und sagt kein Wort. Aber wird das Herz wieder ganz heil?«
»Ja, langsam, ganz langsam wird es wieder ganz heil«,
erwiderte Vater Traum.
»Hab ich auch im Herzen meiner Mutter gelegen?«
»Freilich, freilich, liebes Kind.«
»Kann Gott nicht auch einen Stein in das Herz des Vaters fallen lassen?«
»Nein, mein Kind, der Vater hat keine Zeit, stille zu warten, wie die gute warme Erde wartet, bis die goldene Saat in ihrem Herzen reif wird für das Licht der Sonne. Der Vater muss hinaus in die Welt und an die Arbeit, hat Sorgen und Gefahren zu bestehen. Aber Mütterchen kann still daheim bleiben und das kommende Kind in ihrem Herzen hüten. Und dann muss sie es später noch lange an ihrem Herzen ernähren, wie die Wurzeln der Pflanze Nahrung aus der Erde saugen. Verstehst du jetzt, wo Schwesterchen herkommt?«
»Ach ja«, sagte der Knabe, und ihm war, als ob eine schwere Last von ihm genommen wäre. »Höre, lieber Vater Traum, werde ich auch einmal ein Vater werden?«
»Ja, das wirst du, wenn du stark und tüchtig genug bist, um für Mutter und Kind zu sorgen, dass sie Brot und Freude im Hause haben.«
»Och«, sagte der Knabe und ballte seine kleinen Hände zu festen Fäusten. »Ich will stark werden.«
»Aber du musst auch sehr gut sein, so gut, dass eine gute Frau dich gerne küssen mag.«
»Oh, ich will sehr, sehr gut werden«,
flüsterte der Knabe mit leiser, glücklicher Stimme.